Podcast Streitfall, dort wo die Meinung auf eine Gegenmeinung trifft. Zur großen Pensionsdebatte haben wir heute den bekannten Sozialwissenschaftler und Pensionsexperten Professor Bernd Marien eingeladen, sowie den Chefökonomen des arbeitnehmerfreundlichen Momentum-Instituts Oliver Bicek. Viele internationale Studien von der EU bis zur OECD weisen Österreich ein schlechtes Zeugnis aus, wenn es um die Nachhaltigkeit unseres Pensionssystems geht. In einer Mercer-Studie rangiert Österreich im Bereich Nachhaltigkeit des Pensionssystems an 21. Stelle von 30 untersuchten Ländern. Ich habe zunächst Herrn Professor Bernd Marien gefragt, ob er diesen Befund teilt.
Diese Art von Rankings, das ist aber mehr so League Tables, ja, oder Beauty Contests irgendwie. Ich habe jetzt gerade dasselbe mal in einem Ding festgehalten mit Corona. Da gibt es ungefähr Pandemie-Management jede Woche irgend so einen Bloomberg Covid Resilience Ranking. Und, ja. Und das schaut jede Woche ein bisschen anders aus, ist jede Woche annähernd gleich unseriös und wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Aber wahr ist, also wenn ich jetzt sage, Mercer ist es nicht und Mercer Victoria im Speziellen ist es nicht, die ich da als Kronzeugen aufbieten will, wahr ist auch, ähnlich wie im Übrigen bei dem Pandemie-Management, ja, wo wir mal einen kurzen Augenblick beim The Economist Intelligence Unit Ranking an zweiter Stelle weltweit waren. Aber in Wirklichkeit waren wir damals schon nach europäischen Standards in der unteren Hälfte und jetzt, glaube ich, mittlerweile an 41. Stelle von 53 oder so. Also wenn wir schon solche Schönheitswettbewerbe machen, bei Pensionen schaut Österreich wirklich nicht gut aus. Nach jedem seriösen Ranking dieser Art. Und es ist wahr, an der Mercer-Studie ist das natürlich der wirkliche Schwachpunkt, die Nicht-Nachhaltigkeit des Systems ist. Das teile ich, diese Einschätzung.
Ich glaube, das bestätigt auch die OECD in ihren Studien.
Ja, die OECD, also eigentlich alle, IMF und World Bank und eigentlich fast alle Leute, die sich ein bisschen auskennen, sagen, das ist nicht so großartig, wie wir das selbst halt gern von uns behaupten. Aber ja, es gibt immer noch Länder, die schlechter dran sind. Warum die Deutschen sehnsuchtsvoll zu uns rüberschauen, ist, weil ihre Angemessenheit, die in der Mercer-Studie zum Beispiel mit 40% in diesen Index eingeht, sind wir besser. Ich habe das nicht einmal nachgeschaut, ob das in Deutschland auch, wie sie zum Beispiel die Deutsche mit der österreichischen Adequacy vergleichen. Wo ist in Deutschland, glaube ich, an der 13. Stelle irgendwo gewesen? Ja, wie schaut das mal? Adequacy, okay, da schauen die sogar besser aus als Österreich. Das ist wirklich, aber das zeigt eigentlich, dass diese Indikatorensammlung, ja, ich habe es mir jetzt nicht im Detail alle 40 Indikatoren angeschaut, aber das ist nicht mal Daumen mal Pi, würde ich mal sagen. Ja. Wir gestatten uns ein wesentlich niedrigeres Antrittsalter als die meisten anderen Länder. Wir sind lange Zeit, 4-5 Jahre hinter dem OECD-Mittel gewesen, was die Antrittsalter betrifft. Wir sind, glaube ich, eines der ganz wenigen Länder, wo die Lebenserwartungszuwächse, die bei uns fantastisch sind, ja, die bei uns ja bis über 100 Tage Jahr für Jahr ausmachen, das ist in der Pensionsformel in unserem Nachhaltigkeitsfaktor überhaupt nicht berücksichtigt. Stattdessen hat man sich sozusagen vom Boulevard Österreich, Kronenzeitung angefangen herumpeitschen lassen, dass der seelenlose Computer nicht unsere, also die Pensionsautomatik wurde dann immer so verteufelt, nicht unsere politischen Entscheidungen ersetzen soll können. Also das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Ja, wir haben einfach ein chronisches Defizit. Wir haben bei den ASVG-Pensionen, die zahlen wir uns eben im Wesentlichen selbst. Das wäre grosso modo ein verallgemeinerungsfähiges Modell. Und ich war selbst bei der Entwicklung dieser sogenannten Friedensformel beteiligt. Das Einzige, was in Österreich leider, das wirklich Allereinzige, was konsensuell ist zwischen Arbeiter, Kammer, Gewerkschaft, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, allen politischen Parteien war diese Friedensformel 65, 45, 80. Das wäre gerade noch mit Nachsicht aller Taxen sozusagen darstellbar als nachhaltig. Wenn wir
noch einmal erklären, die Friedensformel.
Das war ab 65, 45, 80 heißt, wenn ich mit 65 in Pension gehe, nach 45 Versicherung und Beitragsjahren, dann kann ich mit 80,1% der Bemessungsgrundlage rechnen. In der Zwischenzeit, natürlich sind seit den Schüsselschen Reformen uns allein 4 weitere Lebensjahre Lebenserwartung zugewachsen. Also müsste ich eigentlich jetzt sagen 65 plus X, ich sage nicht alle 4 Jahre, aber ein Teil davon, was wir länger leben, seit damals, wie diese Formel entwickelt wurde, müssen wir auch länger arbeiten. Oder 80 minus. Ich glaube, an den 45 Jahren kann man nicht drehen, weil das ist unzumutbar, dass die Leute länger als 45 Jahre arbeiten. Also muss man am Antrittsalter oder und es ist auch eigentlich unzumutbar, dass die Leute weniger Pension kriegen, als sie derzeit eh schon kriegen. Daher, glaube ich, ist in Wirklichkeit der einzige Parameter, der wirklich sozusagen politisch so behandelbar wäre, ist das Antrittsalter, das Gesetzliche. Und das Fakt, ja, und da tut sich nichts. Ja. Also wir nehmen diese über 70 bis 101 Tage im Jahr, die wir länger leben, einfach nicht in die Pensionsformel. Allein das kostet uns jährlich eine zusätzliche Viertelmilliarde oder mehr in der Zwischenzeit. Also das ist ein Problem. Und es ist nicht bedeckt. Bei den ASVG-Pensionen, wie gesagt, mit Nachsicht aller Taxen, das ginge gerade noch. Bei den Beamtenpensionen wissen wir, dass sie sehr, sehr gut mit dir gerechnet, zur Hälfte nicht gedeckt sind. Und bei den sogenannten Luxusrenten, also den Sonderpensionen, Dienstordnungspensionen aller Art, also dieser Privilegienstadel, in den Privilegienstadel sind die Pensionen bis zu 73% in der Nationalbank noch weniger gedeckt. Ja? Also das heißt, das ist einfach nicht nachhaltig. Ja? Und das ist im Übrigen auch noch strukturelle Korruption. Ja? Also das ist korrupt, und ineffizient. Ja. Und beides zusammen sollten wir uns eigentlich nicht leisten. Aber wie gesagt, offenbar ist es in unserer... also wenn ich jetzt sehe, was mit den Impfen passiert, würde man annehmen, das gehört offenbar zur Korruption, gehört offenbar zur DNA unseres politischen Gemeinwesens. Anders kann man das nicht verstehen.
Herr Bittek, ja. Trotz allem, ist sicherlich eine provokative Studie. Ich habe sie nur deswegen provokativ hineingenommen, weil Österreich da in diesen einen Punkt sehr schlecht abschneidet, den ich noch besprechen will.
Zu Recht. Österreich schneidet in dem Punkt zu Recht schlecht ab.
Das ist der Punkt. Ja. Ja.
Aber andere schneiden zu Unrecht zu gut ab. Ja.
Weil da geht es eben um die Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit ist ja sicherlich, da wird sicherlich auch das demografische Problem ein bisschen sozusagen bedacht, was wir versuchen eben die Pension, wie auch schon der Herr Bicek kurz erwähnt hat, vor allem über die erste Säule zu lösen, nicht? Wir vernachlässigen zweite und dritte Säule, sagen wir mal, stärker als viele andere unserer Nachbarländer, die Deutschen, die Schweizer und so. Die haben eine sehr starke, oder die Schweizer vor allem haben eine sehr starke betriebliche Säule. Warum ist das so bei uns oder müssen wir da was ändern in Zukunft oder ist das eh so super, wenn man nur auf einer Säule steht?
Nein, also sagen wir so grundsätzlich, wenn auch...
Entschuldigung, ich glaube 90% der Pensionen werden über die erste Säule.
89.
Oder über 90% sind es. Irgendwo, ja.
Also irgendwo, 90%, 89, 4,1 irgendwas über betriebliche Vorsorge, 6,8 oder so. Dritte Säule, also das ist natürlich ein hartschertes System und der Tisch wackelt sehr, auch auf drei Beinen wackelt er sehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Österreich das Drei-Säulen-Modell grundsätzlich akzeptiert ist, also am Papier. Ja? Also das sind so halt die Sonntagsreden, da bekennen sich eigentlich alle dazu, ist auch in verschiedenen Regierungsprogrammen immer wieder vorgekommen, ist es im Rentenstrategiebericht der EU vor, also ideologisch zu den Sonntagspredigten, da sind alle hinter einem Mehrsäulensystem. Im Übrigen noch unter der Hegemonie damals des Weltbank-Systems, da mit diesen Weltbank-Variante, während ich zum Beispiel persönlich sehr viel mehr die schwedische Variante bevorzugen würde. Aber das ist noch eine andere Frage. Also, dass das ungesund ist, glaube ich, darüber könnte man sich auch vielleicht rasch einigen. Österreich ist ein Nachzügler bei der Eigenvorsorge. Es ist ein Nachzügler bei den, vor allen Dingen aus meiner Sicht, bei den betrieblichen Renten, bei der betrieblichen Altersvorsorge. Wir haben die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und Bürger hat eine betriebliche Alters. Das ist mal das eine. Ja. Das zweite ist, die Deutschen haben zwei Drittel, die Holländer, die Schweden über 90, deutlich über 90%. Das heißt, das ist ein verallgemeinertes, demokratisiertes, so gut wie alle Bürger umfassendes System. Außer bei uns, wo wir zwischen 4% der Leute, die heute schon Nutznießer dieser Regelungen sind, und irgendwann einmal, wenn alle Leute, die in Beitragsberechtigungen hineinwachsen werden im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, dann werden es irgendwann einmal 22% oder so irgendwas sein. Ja? Also eigentlich ein wirkliches Minderheitenprogramm. Das erinnert mich ein bisschen, ehrlich gesagt, an die alte Abfertigung. Ja? Das alte Abfertigung, das war für 85% der Leute, die kannten das aus Erzählungen, die sie blass vor Neid oder gelb vor Neid gemacht haben. Die kannten das aus Zeitungsartikeln, aber dass jemand das selbst hatte, war die Ausnahme und nicht die Regel. Und das, so ist es heute mit den betrieblichen Altersvorsorgen. Das ist für die oberen Chargen in den Betrieben und Unternehmungen, für ohne dies schon privilegierte Leute, es sollte ihnen auch sogar einen Rechtsanspruch geben, aus meiner Sicht auf diese betriebliche Alterssicherung, weil zum Beispiel derzeit es im Gegensatz zu Deutschland, im Gegensatz zur Schweiz, im Gegensatz sogar zu Ungarn, können bei uns, wenn der Unternehmer nicht aufgeklärt oder arbeitnehmerfreundlich genug ist, um so eine Dinge einzurichten, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Möglichkeit, einen Rechtsanspruch, also zum Beispiel über eine Geldumwandlung eine eigene Vorsorge, betriebliche Altersvorsorge zu treffen, was in vielen Nachbarländern und anderen Ländern gang und gäbe ist. Ja. Eine weitestgehend flächendeckende betriebliche Altersvorsorge halte ich wirklich für, und das sollte in jedem Kollektivvertrag drin sein, das sollte in Betriebsverfassungen, Betriebsvereinbarungen drin sein, auch in den Einzelverträgen drin sein. Das scheint mir ein elementares Arbeitnehmerrecht zu sein, das bei uns nicht existiert.
Ja, also ich glaube, was die dritte Säule angeht, glaube ich, sind wir uns einig. Also ich denke mal, dass wenn jemand privat vorsorgen will, noch Geld übrig hat, sparen kann und dann eine private Pensionsvorsorge abschließt, ist ja das gute Recht eines jeden. Es ist halt nur immer dann schwierig, wenn man sozusagen das öffentliche System, was ja auch in vielen Ländern passiert ist, zurückfährt und dann sagt, na gut, jetzt soll das privat kompensiert werden von den Leuten selbst. Ich meine, wir wissen, dass in Österreich zum Beispiel eben ein Viertel der Haushalte nicht spart. Ne? Also die sparen im Monat 0 Euro. Ne? Das kann jetzt natürlich sein, weil sie das nicht wollen, weil sie gerade irgendwie zum Beispiel einen Kredit aufnehmen oder wie auch immer und in ihre Zukunft investieren. Aber es kann auch, und das wird, glaube ich, bei den meisten der Fall sein, da sind eben die Einkommen so niedrig, dass sie gar nicht sparen können. Ne? Und wie soll so jemand dann natürlich jetzt privat vorsorgen können und noch dazu im ausreichenden Ausmaß, dass ich mir dann später eine ausreichende Pension zahlen kann. Also es geht sich einfach nicht aus. Ne? Also ich glaube, dass das öffentliche System grundsätzlich schon das effizientere ist, wenn man sich gerade die Verwaltungskosten anschaut. Also gerade immer, wenn ich sozusagen in den Kapitalmarkt einsteige, ne, dann brauche ich dort irgendwie Banken, Firmen, die entsprechende Produkte anbieten. Ich brauche Manager, die natürlich entlohnt werden wollen. Dann brauche ich entsprechende Werbung. Ne? Also das kostet ja auch ziemlich viel, diese ganzen Werbekampagnen für unterschiedliche Produkte. Da gibt es einen Wettbewerb. Und Wettbewerb ist ja grundsätzlich in ganz, ganz vielen Märkten das, was wir brauchen und richtig. Aber gerade bei sowas bin ich dann eher skeptisch, weil das eher, also da hat man viel höhere Verwaltungskosten. Ne? Also irgendwie in Österreich, also zumindest, ja. Ich weiß, die Zahl nicht auswendig, aber circa sozusagen jeder zehnte Euro von den Pensionseinnahmen, die in so ein privates System gehen, gehen dann für die Verwaltungskosten drauf, während bei der BVA sind das circa 1%. Ne? Also da ist einfach eine viel, viel größere Effizienz, wenn das Ganze groß im Umlageverfahren staatlich organisiert ist. Ne? Und also da glaube ich, deswegen glaube ich auch, dass das recht sinnvoll ist, dass Österreich da auf diesen Trend ein bisschen nicht mitgemacht hat, wie in anderen Ländern, dass man versucht hat, stärker auf die zweite und dritte Säule zu setzen, sondern sich immer diesen Kern der ersten Säule, des öffentlichen Pensionssystems bewahrt hat. Ich meine, gerade das können wir ja nachher noch diskutieren, vielleicht da eine Zahl dazu, zur Nachhaltigkeit. Ne? Also bei der Nachhaltigkeit, jetzt habe ich mir die Zahl wo rausgesucht, also es ist ja eine Studie vom WIFO, die sich anschaut, wie entwickeln sich die Staatsausgaben bis 2060, und das sind natürlich alles nur Prognosen, und das kann sozusagen sehr, sehr anders auch kommen. Aber die sagen halt zum Beispiel, dass unsere Pensionskosten von 13,5% im Jahr 2020 ansteigen werden auf 15,2%, oder ich glaube, das 13,5% im Jahr 2019, ansteigen werden im Jahr 2060 langsam auf 15,2% des Bruttoinlandsprodukts, also der jährlichen Wirtschaftsleistung. Also wenn man einen leichten Anstieg, ne, 1,7%, wie gesagt, sind nur Vorhersagen. Das heißt, das sind natürlich, wenn man es rechnet, ein bisschen weniger als 6 Milliarden. Das ist natürlich nicht nichts. Ne? Das muss man natürlich finanzieren, das muss man organisieren, da braucht man entsprechende Einnahmen. Aber das ist jetzt auch kein Shift oder keine Veränderung, die jetzt extrem dramatisch wäre. Ne? Vor allem, wenn man sich anschaut, also auch aufgrund eben der ganzen Pensionsreformen, die ja schon gemacht wurden. Ne? Also da, wenn man sich die Zahl der Pensionisten nämlich anschaut, also der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung, dann geht der von dem unter 20%, also genau sind es 19,1%, rauf auf 28,5%. Ne? Also da haben wir eigentlich einen enormen Anstieg an der Zahl der Pensionisten, trotzdem explodieren eigentlich die Pensionskosten überhaupt nicht. Also es wird so ein bisschen teurer, und ich teile auch viel von der Kritik von Professor Marin, was Luxuspensionen angeht, was sozusagen die Probleme der Deckung bei den Selbstständigen, bei den Bauern, bei den Beamten angeht. Ne? Da bin ich voll bei ihm. Aber ich glaube, dass sozusagen trotzdem geht es sich eigentlich ganz gut aus. Also sozusagen brauche ich jetzt unbedingt einen Ausbau der Betriebspensionen? Weiß ich nicht. Sozusagen würde ich eher sagen, nein. Also ich denke mir, dass es, wenn man es macht, dann sollte man es so machen, wie der Professor Marin das vorgeschlagen hat, dass also wirklich ein Rechtsanspruch besteht und da eben auch alle was davon haben. Weil sonst habe ich das gleiche Problem wie eben in der privaten Säule, dass halt dann eben nur, also zum Beispiel bei mir, also außer das, was halt verpflichtend vorgeschrieben ist, bei mir in unserer neu gegründeten Denkfabrik, ne? Also wir haben noch keine private Zusatzpension, ne? Während natürlich in anderen, vielleicht schon etablierteren Institutionen gibt es sowas schon. Ne? Aber ich, im Moment, ich zahle da nicht ein. Ne? Und also sozusagen, wenn, dann soll es wirklich für alle gleich sein, ein Rechtsanspruch. Und das hieße aber dann, wenn ich mehr auf Betriebspensionen setze, das heißt natürlich, dass ich einen Teil des sozusagen meiner zukünftigen Pension über den Kapitalmarkt organisiere. Ne? Und nicht mehr halt über das Umlageverfahren, sondern über den Kapitalmarkt. Und da, da gibt es halt, sage ich mal, Vorteile und Nachteile. Ne? Also grundsätzlich sind die zwei Sachen ja äquivalent aus der Altersversicherungstheorie. Ne? Da gibt es das sogenannte Meckenrot, ich weiß ja gar nicht, wie man ausspricht, Meckenrot oder Meckenrot-Theorem. Ne? Das halt quasi sagt, im Endeffekt müssen ja immer die Jungen zahlen für die Alten. Ne? Weil wenn ich in Zukunft, wenn ich mir was anspare, egal ob ich das jetzt in Form einer Leistung ist, die dann der Staat auszahlt oder die ich bekomme aus einer privaten Pensionsvorsorge oder betrieblichen Pensionsvorsorge. Ne? Ich habe dann in Zukunft, wenn ich alt bin, wenn ich selber nicht mehr arbeite, dann trage ich ja nichts mehr bei zu den Leistungen, die ich brauche. Ne? Also ich bin dann im Pflegeheim oder ich bin in der Pension und jemand anderer muss halt meine Lebensmittel erwirtschaften, die ich dann kaufe. Ne? Aber ich kriege ja nur eine Geldleistung. Ne? Und egal, woher diese Geldleistung kommt, ne, es müssen in jedem Fall die Jungen für die Alten diese Arbeitsleistung bringen, diese Sachleistungen erbringen. Ne? Also das macht keinen Unterschied, ob ich hier über den Aktienmarkt oder über Anleihenmärkte mit einer privaten Pension anspare oder ob ich dann eine entsprechende Zahlung halt aus einem öffentlichen System bekomme. Ne? Und deswegen ist das sozusagen für mich, also es kommen aber natürlich gewisse Risiken, also es kommen Chancen dazu, vielleicht ist die Rendite am Aktienmarkt oder am Anleihenmarkt so gut, dass ich da irgendwie sogar mehr Pension dann im Endeffekt erhalten kann, aber vielleicht ist sie eben auch schlechter. Ne? Also wir haben jetzt Zwar in den letzten 30 Jahren haben wir sehr gute Jahre gehabt, aber wenn nicht, ich würde auch vermuten, wenn nicht die Zentralbanken und die Staaten da ordentlich ein paar Mal eigentlich den Aktienmarkt gerettet hätten, dann hätten wir jetzt schon mehrere Börsencrashes erlebt. Und nicht nur immer so kurze, die dann gleich wieder sozusagen vorbei waren nach der Rettung, sondern die wären dann geblieben. Und da sieht man, glaube ich, dass das ist halt ein Risiko, das, glaube ich, viele Menschen, also vor dem viele Menschen zurückschrecken würden, da eben mehr zum Beispiel also die Pension vom Aktienmarkt abhängig zu machen. Und auch das kann ja sozusagen auch schiefgehen. Also wenn ich zum Beispiel zum falschen Zeitpunkt einsteige, also wenn ich zum Beispiel in die private Zukunftsvorsorge in Österreich im Jahr 2007 investiert habe, dann bin ich jetzt noch immer im Minus. Ne?
Ein bisschen widersprechen, weil das kommt mir doch ein bisschen zu sanguin vor, zu sagen, im Jahre 2060, wie die Wirtschaftsforschungsstudie sagt, bis dahin ist eh alles nicht so arg. Das ist schon wahr. Aber erstens, also der Ken sagt, in the long run we are all dead. Ich werde es mit Sicherheit nicht am Leben sein im Jahre 2060. Sie, junge Kollegen, ja. Und daher sollten Sie sich über 2060 mehr den Kopf zerbrechen. Ich wäre aber wahrscheinlich wenigstens nach den üblichen Sterbetafeln im 35er Jahr noch am Leben sein. Und das interessiert mich natürlich, was jetzt in den nächsten 15 Jahren passiert. Und das meiste Schlimme, was Sie eigentlich in the long run nicht so schlimm finden, ist natürlich in den nächsten 15 Jahren ein ordentlicher Schock. Weil wenn wir plötzlich wir haben jetzt ein bisschen über eineinhalb Millionen Leute über 65, also eigentlich im dritten Lebensalter. Ja. Aber wir haben schon jetzt 2,3 Millionen Pensionistinnen und Pensionisten. Aber eine Pensionistin und eine Pension ist ja noch einmal was anderes. Wir haben dann noch einmal ein paar hunderttausend Pensionen, mehr als Pensionistinnen. Also wenn ich das, haben wir jetzt schon 2,6 Millionen. Und wir werden aber dann nicht 2 Millionen Pensionisten haben, sondern 3 Millionen Pensionisten. Wenn ich in meinen 80ern sein werde, dann wird es fast 1 Million geben. Und wenn ich Ende 80 bin, wahrscheinlich über 1 Million 80-jährige Octogenarians, 10 Millionen deutsche Octogenarians, 80-jährige. Und das ist natürlich eine andere Welt. Ja? Das ist schon eine andere Gesellschaft. Und die Babyboomer, das sind jetzt knapp 2 Millionen Leute, die dann in den nächsten 15 Jahren die gesamten fetten Kohorten von Mitte der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre, mein Jahrgang 48 ist auch schon ganz schön breit gewesen. Und diese Jahrgänge müssen durchgefüttert werden von ihren sehr schwachen Kinder- und Enkelgenerationen. Und die sind dann einmal, wenn ich die Jahrgänge 99 bis 2013 nehme, ja, die waren nicht einmal mehr 80.000 Kinder und Jugendliche und dann jetzt junge Erwachsene und irgendwann im besten Alter Erwachsene.
Also das Umlagesystem stößt an die Grenzen. Das ist doch.
Das ist ein wirklicher Schock. Ja? Und das ist nicht banal. Und jetzt der Kollege Pitschek sagt: Okay, ja, da werden ein paar Milliarden, wird das mehr kosten, die Veranstaltung und so weiter. Und in the long run schaut das natürlich wirklich, weil wir dann alle tot sein werden, harmlos aus. In der kurzfristig schaut das natürlich sehr beunruhigend aus, nämlich solange wir noch am Leben sind. Und wenn Sie zum Beispiel überlegen, Kollege, jetzt zu Beginn der Legislaturperiode oder 2019 gehen wir und ich schaue jetzt auch nur in den Zeithorizont einer mittelfristigen Finanzvorschau, 21 bis 24, ja, um wie viel steigen dann eigentlich der Bedarf an Bundeszuschuss, wie stark ist die chronische Unterfinanzierung? 55% in einem bisschen mehr als einer Legislaturperiode, 55% in einer Legislaturperiode. Da sind aber der Großteil dieser Bundeszuschüsse sind natürlich, da ist der Zuschussbedarf bei den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen. Dann kommen auch noch einmal die Beamtenpensionen dazu. Das steigt auch in Milliardenbeträgen quasi jedes Jahr. Und dann haben wir dann auch noch Pensionsanpassungen, die aus meiner Sicht frivol über den gesetzlichen Grundlagen sind. Sie wissen, nach dem Verbraucherpreisindex müsste das indexiert werden. Jetzt habe ich nichts dagegen, dass die ärmsten Leute weit über dem valorisiert werden, Pensionssicherung. Aber ich halte es zum Beispiel für völlig unmöglich, dass beachtliche Teile der Bevölkerung, die Mittelschichten und oberen Mittelschichten sowieso, die deutlich weniger als die Pension abgegolten kriegen, und das ist einfach ungesetzlich, Aber vor allen Dingen auch der Durchschnitts-, der Medianpensionist bekommt nicht einmal mehr seine Teuerungsrate abgegolten. Das ist natürlich wirklich unmöglich. Also man macht, wir haben jetzt in den letzten Jahren schon Bewegungen in Richtung sozusagen einer reinen oder vermehrten Grundsicherung und weniger Lebensstandardsicherung. Das könnte man machen. Ja? Armutsfestigkeit ist ein ganz wichtiges Ziel für jedes Pensionssystem. Aber dann soll man das ehrlich und offen politisch diskutieren und man kann sich auch dafür entscheiden, dass man eine Volkspension, in Richtung Volkspension geht. Aber sozusagen der Etikettenschwindel, das ist immer, ja, ich mag das Schlawinerhafte nicht. Also entweder man bekennt sich dazu, dann ist das auch okay. Da soll man einen politischen Konflikt drüber haben oder soll das ausdiskutieren. Aber sozusagen hinterrücks, das ist nicht die gute Vorgangsweise. Noch einmal der Schock. Jetzt, in den nächsten 15 Jahren, haben wir 1,9 Millionen Leute, die dorthin gehen. Wir haben so steil ansteigende Alterslastquoten, wie das so scheußlich heißt. Wir haben obendrein auch noch eine Vervierfachung der Zahl der unter Anführungszeichen hochbetagten über 80, über 85-Jährigen, von denen sehr viele pflegebedürftig sind oder sein werden. In den jüngeren Generationen weniger, aber immer noch sehr, sehr viele. Wir werden explosionsartige Zunahmen der anderen alterungsbedingten Kosten haben. Die Pensionen sind nur ein, es ist der größte Einzelposten, d'accord, aber wir haben natürlich Pflege, Langzeitpflege und Gesundheitskosten. Und dort sind wir natürlich eher am unteren Ende, weil wir alles über familiäre Dinge derzeit immer noch organisiert haben. Und wenn wir das jetzt sozusagen ein bisschen professionalisieren, wenn ich alle alterungsbedingten Ausgaben, öffentlichen Ausgaben zusammennehme, dann schaut es nicht so gut aus, vergleichsweise, ja, wie nur bei den Pensionen. Aber das sind alles alterungsbedingte Ausgaben. Ja.
Und also da muss man doch.
Brauchen 1 Million über 80-Jährige andere Gesundheitsleistungen oder vielleicht auch Pflegeleistungen als 200.000, 300.000, natürlich.
Ja, also bei ganz viel von dem, was Sie am Schluss gesagt haben, sind wir uns völlig einig. Bei Pflege und Gesundheit kommen noch die zwei großen Brocken dazu, neben den Pensionskosten. Ich glaube dann, also in der entsprechenden WIFO-Studie wiederum mit der Prognose, aber das ist halt quasi auch so ein bisschen die Basis, die dann auch die Alterssicherungskommission und so hernimmt, sind wir, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei 4% des Bruttoinlandsprodukts, also 400stel unserer Wirtschaftsleistung, die wir quasi in Richtung ältere Menschen bringen müssen, weil sonst geht es sich halt, ist eh logisch, ne? Also wenn ich in den 70ern auf einmal lauter Kinder da habe oder in den 60ern mit dem Babyboom, muss ich auch mehr Kindergarten bauen, muss ich mehr Schulen bauen, mehr Lehrer einstellen, muss ich mehr Universitäten bauen, in Linz neue Uni gegründet und so weiter. Das haben wir ja damals auch gemacht. Jetzt müssen wir halt eben das Umgekehrte machen und halt diese gesellschaftlichen Ressourcen an Arbeitsleistung auch monetär dorthin verschieben, an Geldzahlungen dorthin verschieben, um diese sozialstaatlichen Leistungen bereitzustellen. Also das ist irgendwie, ja, also in Medien wird das auch oft so ein bisschen zu einem Skandal gemacht, aber es ist eigentlich nur irgendwie eine Art Umbau der Wirtschaft, wie ja auch die ganze Zeit stattfindet. Ne? Genauso wie jetzt beim Klimawandel, weil wir auch die Wirtschaft umbauen müssen. Ne? Also das, beziehungsweise es passiert ja auch die ganze Zeit. Ne? Also wer hätte vor 20 Jahren, hat noch keiner ein Handy gehabt. Ne? Auf einmal stehen überall lauter Telekommunikationsmaste und es gibt auf einmal Telekommunikationsfirmen, die Handys anbieten. Also das sind ja alles so sozusagen Sachen, die ganze Zeit passieren. Ne? Man muss es halt natürlich nur, also das ist nicht was die Privatwirtschaft alleine schafft, ne? Sondern das ist was, wo eigentlich wie bei den meisten Dingen, wo es eine Kombination aus privat und staatlicher Organisation und Finanzierung braucht. Ne? Und also Pflegeheime werden sicherlich viele auch privat sein, aber da brauche ich halt dann eben natürlich dementsprechend eine staatliche Finanzierung, weil sich ja kaum, also wer kann sich denn 24-Stunden-Pflege privat daheim leisten? Das sind ja nur die halt wohlhabend sind. Ne? Die kein Geld haben, die können sich das sowieso nicht leisten. Ne? Und um das geht es ja, glaube ich. Ne? Also wir müssen die monetären Ressourcen, also das Geld, das wir haben, müssen wir halt quasi so organisieren, dass dann real die Leistungen erbracht werden für die älteren Leute, die notwendig sind. Also da würde ich dann halt denken, dass wir sollten halt schauen, dass man nicht die älteren Leute halt, ich meine, natürlich, wenn man es daheim betreuen kann, 40-Stunden-Pflege in Ordnung, aber irgendwann ist es halt dann wahrscheinlich sinnvoller, wenn man in Zukunft, wenn man halt eher in so Seniorenwohnheime zieht oder ähnliches, weil dort können halt weniger Leute, also weniger Junge, die halt arbeitsfähig sind, ne, können dann mehr Alte sozusagen betreuen. Ne? Also das ist einfach was man organisieren muss. Ne? Und das geht, glaube ich, auch besser über sozusagen also wenn der Staat hier einfach ein bisschen eingreift und ein bisschen organisiert. Ne? Also man muss es konkret machen und nicht sich sozusagen nur über die, oh mein Gott, wir können uns die Pensionen nicht leisten, sondern wir brauchen da konkrete Lösungen, wie wir die Alterung der Gesellschaft organisieren. Ich meine, ich würde noch ein paar andere Punkte anbringen.
Ganz kurz.
Ja. Also deswegen auch ist halt meine Konklusion nicht, weil Sie vorher gesagt haben, sozusagen ist das Umlageverfahren in der Krise. Ne? Also ein Kapitaldeckungsverfahren wäre genauso in der Krise mit einer Alterung der Gesellschaft. Ne? Also da ist ja kein Unterschied. Der einzige Unterschied, wo Sie wirklich einen Unterschied haben zwischen einem Umlageverfahren und einem Kapitaldeckungsverfahren, ist, wenn Sie sozusagen sehr viel von dem Geld, was Sie veranlagt haben im Kapitaldeckungsverfahren, im Ausland veranlagt haben, in demografisch jüngeren Gesellschaften. Ne? Also die dann quasi, aber das heißt natürlich auch dann trotzdem, dass die dann trotzdem wahrscheinlich dass sie Leistungen aus denen dann in Zukunft importieren können. Das heißt, die müssen wahrscheinlich auch zuwandern, um diese Leistungen zu erbringen. Ne? Also das wäre der einzige Unterschied. Ne? Da ist es halt auch schwierig. Ne? Also wenn auch China, wenn der Rest von Europa ja auch die gleiche demografische Entwicklung und die gleiche Alterung hat, na, wo soll man denn veranlagen? Okay, die USA ist ein bisschen jünger, da gibt es aber natürlich auch ein Wechselkursrisiko zwischen Euro und Dollar. Und sonst, wer ist jung? Ne? Iran ist jung, ne? Afrika ist jung. Aber dort gibt es ja nicht einmal die entsprechenden Finanzsysteme, wo wir jetzt sagen könnten, wenn wir im Kapitaldeckungsverfahren ansparen, dass wir dann dort wirklich in einen afrikanischen Finanzmarkt anlegen. Weil wo soll ich da, also was gibt es denn für eine Börse und für Anleihen und aus Kenia und Tansania und sowas? Ne? Da ist einmal ein Umsturz und die ganzen Anleihen werden auf einmal nicht zurückgezahlt und das Vermögen ist weg. Ne? Also hier sozusagen, glaube ich, stoße ich an praktische Probleme und deswegen ist im Endeffekt das Umlageverfahren aus rein finanzieller Sicht dann ist genau dasselbe wie das Kapitaldeckungsverfahren. Ne? Und was wollte ich noch sagen? Ja, bei den Pensionsversprechen und dass man halt sozusagen, da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung, also das hätte man sozusagen viel ehrlicher, dass also es war halt natürlich, politisch verstehe ich die Situation, es war schwierig. Man kommt aus irgendwie so den goldenen 70ern, auch die frühen 80er waren irgendwie noch ganz gut. Und auf einmal geht's los mit Arbeitslosigkeit, ne? Auf einmal geht's los, die Wachstumsraten brechen ein. Auch weil man gesagt hat, okay, Inflation ist uns jetzt wichtiger, da waren hohe Preissteigerungsraten damals, wir setzen jetzt die Zinsen rauf, und um diese Inflation eben sozusagen zu brechen. Und damit hat man natürlich auch dann das Wirtschaftswachstum ein bisschen abgewürgt, das sich sowieso ein bisschen abgeschwächt hat, und man hat natürlich auch die einfach Arbeitslosigkeit erzeugt. Ne? Und sozusagen dann auch noch die anderen Versprechen mit Pensionen und so weiter, die dann halt eben nicht mehr haltbar waren, also die Lohnsteigerungen waren nicht mehr so hoch, eben die dann noch, die musste man dann auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise sozusagen brechen, es blieb einem nichts anderes übrig. Es ist halt die sozusagen politisch, glaube ich, verstehe ich, dass es sehr schwierig ist, wie man es gemacht hat, hätte man es vielleicht besser machen können. Das stimmt natürlich. Nur, vielleicht auch noch ein Punkt weil die Anzahl der Leute immer weiter steigt. Ne? Also den Punkt wollte ich noch anbringen. Man muss natürlich schon umfassend schauen, also nicht nur, wie schaut denn das Verhältnis zwischen Alt und Jung aus, sondern wie schaut also das Verhältnis eben, also nicht nur zwischen Erwerbstätig und eben jenen, die Pensionen beziehen, sondern es gibt ja auch noch andere, die abhängig sind in der Gesellschaft, ne, die eben Transferleistungen beziehen. Ne. Das sind einerseits die Jungen natürlich, die noch gar nicht arbeiten können, also Kinder, Jugendliche oder Studenten, die halt noch in die Schule gehen, die beziehen genauso Transferleistungen, die sind auch abhängig, die muss die Gesellschaft auch zu jeder Zeit mitfinanzieren. Und es gibt natürlich die Arbeitslosen und auch natürlich die berufsunfähig und so weiter sind, aber vor allem die Arbeitslosen als große Gruppe, die ebenfalls abhängig sind von unseren Transferzahlungen. Und da glaube ich, dass vor allem sozusagen das Wichtigste fürs Pensionssystem, auch fürs umlagefinanzierte Pensionssystem in Zukunft sein wird, dass wir die Arbeitslosenquote wieder senken können von dem hohen Stand, wie sie jetzt auch nach Corona sein wird, um halt möglichst viele, also sozusagen, ja, die Anzahl der Erwerbstätigen geht zurück, im Vergleich zu den Pensionisten. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir möglichst viele von diesen Erwerbstätigen in Jobs halten. Und wenn wir da 500.000 Arbeitslose haben oder auch schon vor der Corona-Krise 400.000 Arbeitslose, dann wird das nicht gehen. Ne? Und wir müssen schauen, dass man auch die Leute nicht nur eben in dass wir nicht alle in Teilzeitjobs haben, sondern in Vollzeitjobs haben, ne? Dass die Frauenerwerbsquote hoch ist und dass vor allem die Beschäftigungsquote der Älteren hoch ist. Ne? Also wir haben, da wird mir dann Herrn Professor Marin sicher zustimmen, ne? Also gerade bei den über 55-Jährigen ist ja die Beschäftigungsquote immer noch zu niedrig. Da haben wir, das ist seit 10, 15 Jahren sehr stark angestiegen, aber es ist immer noch zu niedrig. Und heute ist es immer noch so, dass man, und damit höre ich schon auf, heute ist es immer noch so, dass wenn Sie jetzt als 55-Jähriger Ihren Job verlieren, dann ist Ihre Chance, das gibt es eine Studie auch wieder vom WIFO mit AMS-Zahlen, dann ist Ihre Chance, in den nächsten einen Vierteljahren einen Job zu finden, liegt bei unter 5%. Also nur jeder 20. findet innerhalb von einem Vierteljahren wieder einen Job. Und ich meine, solange wir so eine Situation am Arbeitsmarkt haben, wo Ältere quasi eh keinen Job mehr finden, wenn sie arbeitslos wären, ist es natürlich, ja, ich meine, natürlich kann ich das gesetzliche Antrittsalter erhöhen, aber für die, die halt arbeitslos wären, ist das dann einfach nur eine Pensionskürzung. Ne? Und das ist halt das Problem. Solange ich den Arbeitsmarkt nicht in Ordnung habe, solange ich da nicht wieder schaue, alles tue, dass die Konjunktur anspringt, komme ich natürlich auch in Probleme im Pensionssystem. Wenn mir das gelingt, habe ich sehr wenig Probleme im Pensionssystem.
Ja, also da hat ein paar Widersprüche eher. Zuerst, also fangen wir beim Letzten an, die Frage der Älteren, aber auch Jüngeren, die die Füße nicht auf den Boden kriegen. Also, wir haben jetzt die Daten angeschaut nach Corona, nach der Corona-Krise. Am meisten leiden am Arbeitsmarkt natürlich junge Leute unter 24, 24 bis 29 schon weniger, aber die unter 24-Jährigen, die immer relativ gut waren im internationalen Vergleich dargestanden, sind dann Zuwächse über 700-800%. Was die Langzeitarbeitslosenraten betrifft. Also das ist ein wirkliches Problem. Die Jungen kriegen einfach die Füße nicht auf den Boden. Und die Älteren fliegen raus. Und das ist ein großes Problem, aber die es ist ein zum Teil hausgemachte Malaise. Das muss man einfach dazu sagen, dass wir in Österreich 90% der Leute, die vor dem 65. Lebensjahr in Pension gehen und 73 oder so waren die letzten Zahlen, die ich hatte, vor dem gesetzlich vorgesehenen Pensionsalter in Pension gehen, ist natürlich irre. Ja? Also das muss man einfach, wenn ich das in Norwegen oder in Schweden oder irgendwo im hohen Norden bei einem Vortrag erzähle, glauben die, ich bin ein Legastheniker und verwechsel 90 und 10, ja. 10%, ich sage, nein, nicht 10% der Leute, 90. Ja, aber das gibt es doch nicht. So ein Land kann nicht existieren. Oh ja, inmitten vom Herzen Europa, in Österreich, bei uns geht das. Aber wie geht das, wenn 90% der Leute vor der Zeit sozusagen in Frühpension gehen? Naja, ja, wir haben Moneylenders, die borgen uns zu Konditionen, die wir als angemessen, annehmbar ansehen, Geld. Und die Jungen werden das schon werden, they are going to bail us out. Ja? Das ist ein bisschen eine frivole Veranstaltung. Zweitens, also natürlich bin ich jemand, der sagt, das Schlimmste von all den sozialen Übeln ist natürlich die Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, das ist überhaupt keine Frage. Aber wahr ist auch, dass in Europa auf jeden einzelnen Arbeitslosen, der zu viel ist, noch einmal 4 bis 5 Erwerbslose kommen, die viel zu viel sind. Das heißt, wir haben zu einem Zeitpunkt, wo 27 Millionen nach der Krise, nach dem Financial Crash im 8. oder 9. Jahr, hatten wir 100 Millionen zusätzlich zu den 20, 25, 27 Millionen Arbeitslosen, 100 Millionen Erwerbslose im besten Erwerbsalter. Das muss man auch dazu sagen. Und das sind viele Sachen, die wir so wegwischen, die Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspensionen und da kann ich eine lange Liste machen. Unterm Strich dieser langen Liste bleibt, dass wir ein Vierteljahrhundert in der Ausbildung, das ist alles gut und schön, über ein Vierteljahrhundert mittlerweile im dritten Lebensalter in Pension, wunderbar, gut und schön. Aber in im Erwerbsalter dazwischen sind wir auch noch einmal, in Österreich beispielsweise, 13 bis 18 Jahre, je nachdem Männer, Frauen, nicht in der Arbeit. Und das ist ein ganz großes Problem. Und das sind dann 1,9 Jahre Arbeitslosigkeit. Das ist in Österreich vergleichsweise wenig. Wenn ich nach Griechenland oder Spanien gehe, sind das gleich einmal 10, 12 Jahre im Laufe eines Erwerbslebens, wo die Leute dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, also als Arbeitssuchende und so weiter registriert sind, auch ein Einkommen erhalten, aber keine Beitragsleistungen mehr erbringen, sondern Leistungen beziehen. Und das kann ich jetzt Karenz und ja, also wir kennen die ganze Latte von so Krankenstände, ein paar Jahre Krankenstände über das Leben zusammengerechnet, ein paar Jahre Ferien und Urlaube und Kinderbetreuung. Also es läppert sich und es sind 13 bis 18 Jahre. Und das ist ein wirkliches Problem. Zusätzlich zu diesen zweimal ein Vierteljahrhundert. Wir haben so viele Modelle gemacht und gerechnet. Eines der Modelle zum Beispiel war, ich behalte das Ausmaß der Sozialversicherungsbeträge bei, aber nehme das Compound Risk of Being Out of Work. Also ich nehme das Risiko der Arbeitslosigkeit und zusätzlich der Erwerbslosigkeit, weil ich eben sage, das ist für mich das größere Risiko. Ich nehme das Arbeitslosigkeit und Erwerbsrisiko zusammen, Non-Employment and Unemployment Risk together, und schaue, wie das nach dem, sozusagen, ich mache quasi eine Altersrisikotarifierung. Ich sage, Leute unter 20, 25 Jahren immer haben ein so und so viel höheres Risiko, oder Leute über 50, 55, was der Kollege Pitzig mit Recht angesprochen hat, ein so viel höheres Risiko, erwerbslos oder arbeitslos zu sein. Und um das, was sie unter Anführungszeichen das höhere Risiko haben, könnte ich sie freistellen von Sozialversicherung, Pension und so weiter, Beitragsleistungen an die Sozialkassen, womit ich quasi den Eintritt junger in den Arbeitsmarkt und das Behalten sogenannter Ältere, die eigentlich im mittleren Lebensjahr sind, die 15, 20 Jahre allein bis zum sozusagen Erreichen des derzeitigen Pensionsalters vor sich haben, nämlich das beginnt ja unter Anführungszeichen mit Ende 40, Anfang 50, Mitte 50. Ja. Das Antrittsalter war im letzten Jahr bei den Pensionen genau dasselbe wie im Jahre 1976. Naja, das heißt, ich habe 45 Jahre lang quasi, ja, 45 Jahre lang das System im Stillstand gehalten, eingefroren. Die Wahrheit ist es zuerst heruntergegangen und in den letzten Jahren, wie der Kollege Pitschek schon sagt, wieder raufgegangen mit. Aber es ist so wenig hinaufgegangen, dass wir jetzt dort sind, wo wir 1976 auch schon waren, vor 45 Jahren, außer dass die Leute damals über ein Jahrzehnt weniger lang gelebt haben. Natürlich muss ich die Beschäftigung erhöhen, bin ich ganz beim Kollegen Pitzig, aber das allein ist es noch nicht, ja, sondern das ist einer der entscheidenden Hebel, aber ich muss eben an mehreren Hebeln gleichzeitig ansetzen und ich sehe auch weit und breit, ehrlich gesagt, nicht das Bewusstsein dafür und dort, wo die Leute, die es verstehen, haben keinen Willen. Die Türkisen sind eigentlich auf diesen Wohlfühltrip und die Freiheitlichen sowieso, Wohlfühltrip sozusagen der Sozialdemokraten umgeschwenkt, weil sie halt gesehen haben, dass das sozusagen ein Stimmenmaximierungsprogramm ist. Ja, die europapolitisch, integrationspolitisch hole ich mir die Stimmen am extrem rechten Rand und sozialpolitisch hole ich mir die Stimmen beim Linkspopulismus sozusagen, weil nur an der Wohlfühlding darf nichts geändert werden. Und das ist eine durchaus winning proposition eine Zeit lang. Ja? Hole ich von ganz rechts bis ganz links. Ich habe mal die Programme verglichen jetzt in den letzten Jahren und die Politik. Und das ist ein letzter Punkt, den ich Ihnen noch sagen möchte, wegen der Pflege, weil Sie gesagt haben, mit den Altersheimen und so weiter. Also ich bin strikt gegen einen auch nur geringfügigen Ausbau der Altersheime. Wir haben jetzt schon eine Katastrophe gemacht mit dieser ganzen Abschaffung des Pflegeregresses, was eigentlich im Grunde dazu führt, dass wir eine Erbenversicherung haben, dass wohlhabende, vermögende Leute jetzt auch noch risikofrei große Vermögen sozusagen befreit vom Risiko der Pflegeding vererben können. Wir haben immer noch keine Pflegeversicherung, aber dafür eine Erbenversicherung. Wir haben es dazu gebracht, dass die Leute jetzt von ihren Familien in die Heime abgeschoben werden, was die teuerste Variante ist, aber unter Anführungszeichen das, was die meisten Leute partout nicht wollen, wenn sie sich's aussuchen könnten, aber sie werden sich's bald nicht mehr aussuchen können. Und ja, also.
Ja, ich meine, ich würde, also ganz so negativ sehe ich es nicht. Also wir sehen schon, dass die Beschäftigungsquote da, also was heißt älteren, also 55 bis 65, dass das schon angestiegen ist. Ne? Also es gehen nicht mehr so viele Leute in Frühpension wie früher. Also da sehen wir schon einen enormen Fortschritt zur Vergangenheit.
Winzig.
Mit Lupe, ja. Ich glaube, es kommt davon, welche Statistiken man sich anschaut. Aber,
muss man das jetzt noch anschauen, ob es wirklich wahr ist, dass 1976 genauso viele.
Ja.
Das glaube ich Ihnen. Aber im Vergleich zu 1976 gibt es natürlich schon einen Unterschied. Ne? 1976, wie hoch war denn zum Beispiel die Frauenerwerbsquote 1976 und wie hoch ist sie heute? Ne? Also es gibt natürlich heute schon viel mehr Beitragszahler als früher. Ne?
Einfach. Ja, klar. Und aber auch damit, sehr viel mehr Anspruchsberechtigte.
Natürlich, aber sozusagen das sozusagen ist in dem Fall natürlich auch trotzdem positiv, ne? weil wenn es immer darum geht, ne, die Jungen müssen die quasi realen Leistungen für die Alten erbringen, ne, dann ist natürlich sinnvoll, wenn die jungen Frauen in dem Fall nicht also arbeiten gehen, um diese Leistungen zu erbringen. Ne? Sicher, die werden dann später wieder einen Anspruch, aber trotzdem ist es das braucht man, ne? Dass die jetzt jungen Frauen, dass die nicht alle daheim sind am Herd, sondern dass die halt dann im Pflegeheim stehen oder beim Friseur oder wie auch sonst wo und dann halt auch in der Supermarktkasse und dann halt die Leistungen, die Alten brauchen.
Mobile Dienste wären besser, ambulante mobile Dienste wären sehr viel besser als Pflegeheim. Aber das ist eine eigene Debatte. Ja. Wir gehen in die völlig falsche Richtung. Wir bräuchten Tageszentren, mobile, ambulante Dienste. Und was machen wir? Wir klotzen ein Heim nach dem anderen hin. Ja? Was die Leute nicht wollen, wie wir wissen. Das ist ein eigenes Problem.
Ja. Nur, ich meine, niemand will das. Das wollen ja nicht mal die Angehörigen. Ne? Niemand steckt gern seine, ich kenne es auch, meine eigene Familie. Ne? Also man, meine Eltern wollten partout nicht, also das war der spätestmöglichste Zeitpunkt, wo die ins Pflegeheim gekommen sind. Ne? Aber es geht halt irgendwann nicht. Und wenn wir gerade über sozusagen so viele über 80-Jährige haben, es geht halt nicht anders, wenn die Leute Demenz haben, wenn die Leute irgendwie gebrechlich sind. Vielleicht, was ich noch sagen wollte, auch generell wegen der Einnahmenbasis, ne? Also wie kann man sich das auch leisten, ne? Also weil Sie gesagt haben, Pflegeregress und also dass man dafür da sozusagen garantiert man den Erben ja quasi das Geld, sehe ich durchaus auch so, wobei ich sagen würde, dass es natürlich beim Pflegeregress dann ja doch auch zu sehr einzelnen Härtefällen kommt, ne? Ich glaube, was man in jedem Fall braucht, wenn man sagt, man schafft eben den Pflegeregress ab, ne, was wir ja getan haben, dann braucht es in jedem Fall Formen von Vermögensbesteuerung. Ne. Es kann nicht das ganze Sozialsystem, der ganze Sozialstaat hauptsächlich über Abgaben auf Arbeit finanziert werden. Ne. Also da brauchen wir einfach eine breitere Beitragsbasis, ne, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, höhere Steuern auf Grund und Boden. Also wenn man in jeglichem internationalen Vergleich, wenn man sich da anschaut, was wir da auf diese Kategorien in Österreich an Steuern einheben, ne, dann ist das viel, viel weniger, als das im Ausland passiert, ne, egal wo man hinschaut eigentlich fast. Und da könnte ich natürlich dann schon die monetären Zahlungen, die ich ja brauche, ne, um diese Sachen zu finanzieren, Pflege, Gesundheit, Pensionen, die könnte ich dadurch halt natürlich einheben. Ne, und das wäre dann auch sozusagen ganz gut, weil also da spielt wieder dieser Bundeszuschuss rein zu den Pensionen, ne? Weil die Sozialversicherungsbeiträge selber und die Pensionsbeiträge selber werden ja natürlich auf Arbeit erhoben. Ne? Also ist eine Abgabe auf Arbeit. Ne? Aber wenn ich das die Beitragsbasis eben verbreitere über einen Bundeszuschuss, also wenn der Bundeszuschuss mir, also ich habe eine stärkere Steuerfinanzierung statt einer Beitragsfinanzierung des Pensionssystems, und dieser Bonuszuschuss schaut so aus, dass da eben nicht nur Abgaben auf Arbeit sind, sondern dass halt da auch eine Vermögensteuer dabei ist, ne? Dass da Vermögenszuwachssteuern dabei sind und so weiter, dann habe ich da natürlich schon eine etwas faire und breitere Finanzierung und habe mehr Einnahmequellen. Ne? Also habe eine Art Verbreiterung der Beitragsbasis. Ne? Also das wäre da, glaube ich, die Richtung, in die man gehen könnte. Um die entsprechenden Kosten, die es natürlich gibt, ne, die man natürlich aufbringen muss, aufzubringen.
Ne? Ich habe nur eine Frage, Kollege Pitschek. Mhm. Wenn Sie, also ganz verstehe ich das nicht. Ich teile eher die Einschätzung zum Beispiel vom Kollegen Rürup, der sagt, dass Vermögensteuern, wie gerecht immer sie sein mögen, so unglaublich unpraktisch sind, weil sie dauernd erhoben werden müssen, dauernd Bemessungsprobleme, dauernd Kontroversen, ja, die Vielfalt sozusagen von Vermögensklassen, und dass es viel schlauer ist, einmal bei den Vermögentransfers, bei der Erbschaft zuzuschlagen. Das mache ich dann alle 20, 30, 40 Jahre und nicht jedes Jahr zitzerlweiß. Also das Vermögenssteuern einfach vom Management her wahnsinnig unpraktisch und kontrovers und schwierig und sind. Und man eigentlich nur bei den Erbschaften zulangen sollte. Aber die einzige Vermögensteuer, die es ja derzeit gab, unter Anführungszeichen, eben dieser Pflegeregress, den hat man abgeschafft. Ja? Also irgendwie passt das nicht sehr zusammen. Ja? Weil man halt in der Wirklichkeit sozusagen ein Herz für Erben hatte und nicht für, ja? Also, und manche Dummheiten auch irreparabel sind. Da gibt es ja auch Sperrklinkeneffekte. Wenn ich eine Verfassungsmehrheit habe, die sich dahinter gestellt hat, ja, weil die Blauen mobilisiert haben und die Roten mobilisiert haben und da Kurz dann umgeschwenkt ist und 30 Jahre ÖVP-Politik entsorgt hat, indem er gesagt hat, ja, das ist auch populär, da bin ich mit dabei. Ja? Und der hat dann das quasi noch auf seine Fahnen geschrieben. Ich erinnere mich genau, im Juni 2017, innerhalb von 2 Tagen sind die um 180 Grad umgeschwenkt, haben das zum Champions gemacht und sind auch reitend das erste über die Ziellinie mit diesem Programm gegangen. Ganz ohne Steuern schenken wir euch was. Ja, das war ist sehr populär gewesen. Dann darf ich mich nicht wundern, dass die ganze Debatte jetzt auch wieder vergiftet ist und aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, wie soll ich einerseits erklären, dass dort, wo sie schon da war und wo sie jeder eingesehen hätte und vernünftig gewesen wäre, ja, dass Vermögende nicht erben, sondern die Erblasser eigentlich sozusagen etwas zu ihrem eigenen Pflege beitragen. Ja? Karikaturhaft, der Großgrundbesitz oder der Fabrikant oder tragt zu seinen eigenen Auslagen für seine Pflegebedürftigkeit ein bisschen was mit seinem Vermögen bei. Für die anderen hätte es eh nicht getroffen. Das hat man abgeschafft und dann sagt man, aber jetzt wollen wir trotzdem eine Vermögens- und eine Erbschaftssteuer ein. Das ist einfach zu widersprüchlich, weil dann sieht man halt, dass da auch innerhalb der Parteien und Bewegungen Kräfte unterschiedlicherweise gegeneinander sozusagen da.
Ja, aber beim Pflegeregress, ich meine, würden Sie das nicht so sehen, dass beim Pflegeregress, also wenn man sich generell den Versicherungscharakter unserer Systeme anschaut, ne, Pensionen und so weiter und so fort, ne, und dann sage ich, ich finanziere das nicht über zum Beispiel eine Art Pflegeversicherung oder Ähnlichem oder über allgemeine Steuern, ne, wo halt einfach jeder beiträgt, ne. Sondern ich hole mir das Geld dort, wo, also der quasi betroffen ist, ne, dann habe ich doch keinen Versicherungscharakter mehr. Ne?
Nein, es geht um die Hotelkomponente. Ja, man muss ja sagen, es gibt Sachen, Liebe, Pflege, Aufmerksamkeit, das sind ja tendenziell unendlich unstillbare sozusagen Bedürfnisse. Und auf welchem Niveau, ja, wie, ob ich da eine Haftpflichtversicherung quasi habe, versicherungstechnisch gesprochen, oder eine Teilkaskoversicherung oder eine Vollkasko, Versicherung macht natürlich einen riesen Unterschied. Und da geht es eigentlich darum, wie Sie sagen, wenn ich eine Betreuerin bei mir im Haus wohnen haben will, abwechselnd alle 14 Jahre, das kostet halt ein paar tausend Euro im Monat und das sollen Leute, die sich das leisten können, leisten wollen. Ja? Und was spricht da dagegen? Also,
ja, das Einzige, was dagegen
jetzt spricht, hat man natürlich, jetzt werden alle diese Leute sozusagen in Heime abgeschoben. Ja. Der Incentive ist ein ganz inhumaner, die Leute werden jetzt nicht mehr sozusagen dort gepflegt und betreut, wo sie das eigentlich wollen. Und gut, aber sein eigenes.
Nein, aber ja, also ich vielleicht einen letzten Satz, bevor wir dann aufhören. Aber sozusagen, also wenn ich mal wieder überlege, wie das dann real organisiert werden soll, ne? Also gegeben, dass halt weniger Leute da sind als früher, also weniger sozusagen Erwerbstätige im Vergleich zu Pensionisten und auch zu Pflegenden, ne? Dann ist es halt kein erfolgsversprechendes System, wenn ich sage, da sitzt jetzt bei jedem über 80-Jährigen sitzen da 2 Leute, die halt die ganze Zeit dabei sitzen und aufpassen, dass nichts passiert. Ne? Das geht sich halt dann einfach real nicht mehr aus, ne, weil zu wenig Leute da sind. Also ich muss das dann anders organisieren, wo halt dann weniger Leute in einem guten System mehr zu Pflegende betreuen. Ne? Also die 24-Stunden-Pflege ist ja dann ja, das wird was sein, was wahrscheinlich nur für sehr, sehr wenige, sehr, sehr Reiche in Frage kommen wird. Aber auch, weil es anders gar nicht organisierbar ist. Aber gut, das
werden wir jetzt hier nicht. Ich glaube, jetzt wird es also, halt kontra zum Thema Pflege. ja, was wir noch machen, ist vielleicht eine Schlussrunde. Und da möchte ich halt eine Frage in den Raum stellen. Was wären die notwendigen oder die dringendsten Maßnahmen, die Sie setzen würden für das Pensionssystem? Ja, das Regierungsprogramm hat zum Beispiel, ist vielleicht ein interessanter Ansatz, das ist nur ein ganz kleiner Ansatz, der hat die Kästbefreiung in den Raum gestellt für längere Behaltefristen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, mehr in den, also sicherlich auch ein Ziel, da wieder mehr in den kapitalgedeckten, ins Kapitalgedeckte zu gehen bei der Pension. Aber ist das auch sinnvoll? Herr Marien vielleicht zuerst.
Ich habe mir das noch nicht durchdacht.
Also das. Ja, aber wenn Sie das noch nicht durchdacht haben, vielleicht, was sind für Sie die dringendsten Schritte für die?
Na, ich habe eh schon das meiste erwähnt, sozusagen. Natürlich muss ich das Frauenpensionsalter und das Männerpensionsalter angleichen vor dem Jahre 2034. Nur es läuft uns die Zeit mittlerweile schon wirklich davon. Ja? Aber das ist einfach archaisch. Ja? Wir sind zusammen mit Ländern von Albanien bis Weißrussland, Tadschikistan, Turkmenistan, Belarus. Das
ist das Pensionsproblem nicht in der Form, weil die Lebenserwartung nicht so hoch ist.
Ja, nein, ich wollte sagen, aber da haben Sie, brauchen Sie eine ukrainische Lebenserwartung sozusagen zu diesem. Das ist absurd, ja. Also, das macht sehr viel aus. Das macht sehr viel aus. Wie gesagt, ich muss die weiteren Lebenserwartungszuwächse automatisch mit einbeziehen. Das würde derzeit, ja, das kann ich in homöopathischen und weitgehend schmerzlosen Dosen machen, aber es sind auch 2-3 Monate im Jahr, müsste ich halt sozusagen sofort beginnend das gesetzliche Antrittsalter hinaufsetzen. Ich persönlich bin mittel- und längerfristig für eine völlige Abschaffung oder völlige Freigabe, könnte man das nennen, des Pensionsalters. Ich brauche aus meiner Sicht eigentlich, man könnte lang diskutieren, ob wie in Schweden eine Untergrenze eingezogen werden sollte. Also niemand darf vor dem 61. Lebensjahr gehen. Ich bin da noch liberaler. Mir ist alles recht. Nein, im Ernst. Entschuldigen Sie, in einer freien kapitalistischen Gesellschaft sollen die Leute, ja, die Leute sind, es gibt kein Recht auf Arbeit, wie wir wissen, und daher auch keinen Zwang zur Arbeit. Und wenn jemand partout nicht will mit 52, ja, wenn er sich das leisten will und kann, es geht nur nicht zu sagen, mein Nachbar soll es mir zahlen, aber wenn die Leute, ja, ich habe überhaupt kein Problem. Also ich bin gegen ein gesetzliches Pensionsalter, aber vorübergehend könnte man darüber diskutieren, ob man eine Untergrenze einzieht. Auf jeden Fall sollte man die weiteren Lebenserwartungszuwächse automatisch auch beim Regelpensionsalter, nicht immer, ja, das Faktische muss an das Gesetzliche angenähert werden. Ich kann das schon nicht mehr hören, weil das ein so kompletter Unfug ist. Also ein wirklicher Dummheit. Mhm. Natürlich muss das gesetzliche Pensionsalter hinaufgesetzt werden. Und wenn die Leute ihr Verhalten nicht anpassen, ja, mit Nudging oder Zwänge gibt es eh nicht, aber wenn ihnen ein paar Prozent Abschläge im Jahr halt nicht wehtun, dann haben sie ein paar Prozent Abschläge im Jahr. Punkt. Mhm. Aber die meisten, wie wir wissen, aus Umfragen, aus Dingen, aus Studien, passen ihr Verhalten natürlich sehr wohl an. Und wenn ich mir anschaue, wie vor 2000, von 2000 bis 2003, von 2003 bis 2014, wie das Pensionskonto dann endgültig eingeführt wurde. Und dann die Parallelrechnungszeit und jetzt die Zeit mit dem Pension. Es hat sich natürlich vieles zum Besseren geändert. Und damals waren 1-2%, 0,8% für jedes Jahr länger arbeiten. Und heute kriege ich im Schnitt 8-9% für jedes Jahr, dass ich länger arbeite. Das heißt, es zahlt sich zum ersten Mal in der Geschichte Nachkriegsösterreichs wirklich aus, 1 oder 2 Jahre dran zu hängen, weil das die Pensionen deutlich verbessert. Und das war den Großteil der 70, 80 Jahre nicht der Fall. Und das ist wunderbar und das ist auch richtig. Und Schritte in diese Richtung müsste man weiter gehen. Man müsste, wie gesagt, im öffentlichen Dienst drastische Maßnahmen setzen, einfach diese Frühpensionskultur zu durchbrechen. Es gibt, ja, ich muss die Beamten früher harmonisieren. Wie gesagt, gleichzeitig die betriebliche Altersvorsorge würde ich ausbauen und vor allen Dingen natürlich in die Beschäftigung und mit diesen, mit ähnlich, ich bin für ein Experience Rating, ja, ich bin für ein oder für diese Altersrisikotarifierung. Wir können die Leute in den Arbeitsmarkt hineinpreisen, weil die Sprache des Geldes ist eine, die Unternehmer verstehen. Und wenn der sagt, ich kriege plötzlich jemanden über einem bestimmten Alter fast umsonst, unter Anführungszeichen, was die Sozialabgabenlast betrifft, und gleichzeitig sind mir die Leute im besten Erwerbsalter, ja, Mitte 30 oder Ende 30, keine 2% teurer, was die das kommt ja auch dazu. Wenn das die große Masse ist, wir haben das durchgerechnet, das sind absolut homöopathische Dosen, in denen die Leute im besten Alter teurer werden, unter Anführungszeichen, dafür, dass ein Junger und dafür, dass ein Alter, Älterer, quasi den Betrieb kaum noch etwas kostet, was sozialer. Naja, das möchte ich mal sehen, wenn wir das, und das könnten wir auch sozusagen quasi automatisch adjustieren. Der Faktor, dieser Altersrisikotarifierungsfaktor, könnte sich auch ändern. Wenn dann plötzlich genug Junge und Alte eingestellt werden, dann würden sie auch nicht mehr in den Genuss dieser Bevorzugungen kommen. Ja? Also ich kann die Leute natürlich in den Arbeitsmarkt hineinpreisen über diese, gerade dort, wo die Sozialabgaben so hoch sind wie bei uns. Also das ist durchaus ein Hebel, den ich versuchen müsste. Und ohne die Sozialabgaben insgesamt zu erhöhen, die sind eh sozusagen am äußersten Ende. Daher drehen diese Schrauben auch bei den Pensionen komplett leer. Also die Idee, ich gehe weiter mit den Beitragssätzen hinauf, ist an sich dessen, was wir im Vergleich zu Deutschland, zu Schweden, zu anderen Ländern, also zur Schweiz haben, lachhaft. Ja? Das Gewinde dreht völlig leer. Wir können die Steuer- und Abgabenschraube nicht weiter anziehen, ohne großen Schaden. Das weiß der Kollege Piczek, der ein Ökonom ist, viel besser. Wir nehmen großen Schaden wirtschaftlich, wenn wir das machen. Also daher, das geht nicht mehr. Wir wollen nicht, dass die Leute noch weniger Pensionen haben, als sie eh schon haben. Bin ich auch d'accord. Also dann können wir, aber dann müssen wir uns auch dazu bekennen, dass die dritte Strategie, nämlich das faktische und gesetzliche Pensionsalter hinauf, an der führt kein Weg vorbei. Und je früher und je ehrlicher wir das sagen, desto eher, damit wird man vielleicht nicht gleich Wahlen gewinnen, obwohl ich zu bedenken gebe, dass zum Beispiel die sozialdemokratischen Bewegungen von Spanien bis England, Tony Blair, die das offen gesagt haben und gesagt haben, Leute, ihr werdet länger arbeiten müssen dafür, dass ihr sichere und viel bessere Pensionen habt. Und das ist sowieso erst in 23 Jahren oder in die, haben alle die Wahlen gewonnen. Also die Leute wollen ja auch nicht, also wenigstens in anderen Ländern wollen sie nicht beschwindelt werden. Ja? Das Schummeln ist offenbar eine nationale Eigenheit, das Durchschummeln. Ja? Ja. Wie das vom Herrn Bundeskanzler angefangen, sozusagen ständig praktiziert wird. Anpatzen und schummeln, ja? Durchschummeln. Nur die Leute anderswo wollen nicht beschummelt werden und sie wollen sich auch nicht durch. Die wollen wissen, was ist Sache und was ist zu tun, damit wir diese wünschenswerten Outcomes haben. Nur das ist offenbar bei uns am allerschwersten.
Durch. Okay, Herr Piczek, vielleicht noch ein Schlusswort, vielleicht noch zu dieser Kästbefreiung. Vielleicht sagen Sie da noch, wenn Sie sich da vielleicht schon eine Meinung gebildet haben.
Ja, also ich, wenn ich das jetzt aus Sicht des Einzelnen betrachte, der privat...
Das wäre dann die Förderung der ersten Säule quasi, nicht? So
würde ich das der dritten Säule wäre das, ne?
Entschuldigung, der dritten
Säule. Genau, ja. Ja. Wenn jemand so einen, sagen wir, einen privaten Pensionssparplan abschließt bei einer Bank und die Bank oder der Investmentfonds oder wie auch immer, ne, kann dann dann ist es wahrscheinlich schon wieder was anderes. Also ich müsste wahrscheinlich hier sozusagen selber mir privat einen Plan aufbauen, der dann, wo ich dann selber die Aktien verkaufe und dann die Behaltefrist nicht habe. Aber dass ein Einzelner kann sich sicherlich, wenn er zunächst in Aktien ist und dann gegen Ende des Lebens in Richtung Anleihen geht, kann man sich da sicherlich was ersparen. Wenn dementsprechende Aktiengewinne am Wertgewinne natürlich da sind. Aber für die Gesellschaft als Ganzes funktioniert es nicht. Ne? Also es bringt nichts sozusagen, also da ist dann nicht mehr da. Also ich kann mir als Einzelner eben sozusagen vielleicht mich ein bisschen verbessern und mir ein bisschen eine höhere Pension rausholen. Aber für die Gesellschaft als Ganzes zur Finanzierung, also als Gegenmittel gegen die Alterung oder so, das funktioniert nicht. Das ist da sinnlos. Und ich glaube, es wäre insofern kontraproduktiv, also wie ich vorher gesagt habe, man muss die Einnahmenbasis ein bisschen verbreitern und schauen, dass man halt wegkommt nur von diesen Abgaben auf Arbeit, ne, Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer, Einkommensteuer, dass man da ein bisschen wegkommt und mehr finanziert in Richtung, das wäre dann eben zum Beispiel eine Art Vermögenszuwachssteuer, die wir ja haben mit dieser Aktien, also dass die Aktiengewinne da jetzt eben besteuert werden. Also das wäre eigentlich wieder eine Abschaffung einer Vermögenszuwachssteuer. Also insofern, das würde wieder diesem Ziel widersprechen, eigentlich die Beitragsbasis breiter aufzustellen. Also deswegen würde ich das eher skeptisch sehen, obwohl man natürlich sagen muss, dass die Beiträge, um die es da geht, sind verschwindend gering. Also das ist, ob man das jetzt macht oder nicht, spielt gesamtgesellschaftlich oder auch von der Finanzierungsseite nur mit dieser Aktienkäst eigentlich keine Rolle. Also da geht es um ganz andere Sachen. Also wenn man zum Beispiel Vermögensteuer, Erbschaftssteuer oder sowas, da geht es um ganz andere Volumen als jetzt bei dieser Aktienkäst. Also es wäre, wenn man es machen würde, wäre es ein Symbol, aber es würde nichts an der grundsätzlichen Finanzierungsstruktur ändern. Sozusagen ein Schlusswort oder welche, ich meine, es gibt natürlich viele Maßnahmen, die man setzen kann. Der Professor Marin hat ja eh schon einige sehr gut angesprochen. Ich würde vielleicht, wo ich mich vielleicht ein bisschen unterscheide, ich würde halt sagen, na gut, bevor wir das gesetzliche Antrittsalter darauf setzen, schauen wir, dass wir das effektive Antrittsalter darauf setzen.
Also Kollege, das hören wir seit wie vielen Jahrzehnten? So alt sind Sie gar nicht, wie lange ich das schon höre. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist völlig unglaubwürdig, dahinter verschanden. Es genügt eben nicht, das Effektive an das Ding heranzuführen. Wir müssen auch das Gesetzliche, weil noch einmal, wir leben jedes Jahr ein Vierteljahr länger und das sollen wir ausnahmslos in Freizeit zubringen. Ein Stückel was, die Schweden sagen 60% Freizeit, 40% Arbeit. Die Dänen sagen 0% Arbeit, also 100% Arbeit, 0% Freizeit. Ich bin für einen Mix, ja, wie in Schweden, aber zu sagen 100% Freizeit, ja, wie soll das gehen?
Aber
wenn ich 100 Tage länger lebe, soll ich 100 Tage länger in der Pension bleiben? Auf das läuft es doch hinaus. Und zwar jedes Jahr für Jahr für Jahr. Das ist doch völlig absurd. Entschuldigen Sie, aber das ist doch völlig absurd. 100 Tage jedes Jahr. Überlegen Sie mal, wie lange sind Sie weg von der Pension und um wie viel Sie länger leben werden als ich, bis Sie 65 sind. Und das soll alles ausnahmslos in zusätzliche Freizeit und Pensionsdauer gehen. Das kann doch ernsthaft nicht, das kann doch nicht ernsthaft sein.
Aber wenn ich halt eben nicht mit 55 in Frühpension gehen kann, sondern halt eben mit 65 dann gehe, ne, dann ist aber ja das
Sie
eine.
Dann wahrscheinlich mit 71 gehen, sorry to say. Oder ich weiß
aber,
nicht
was. Ja? Jetzt theoretisch nicht. Also wenn ich dann halt eben für mich sozusagen diese Frühpensionsmechanismen, die es halt früher gegeben hat, zum Teil vielleicht jetzt noch gibt, für bestimmte Gruppen, ne, wenn die dann halt nicht mehr da sind, ne, ohne dass ich halt massivste Abschläge hinnehmen muss, dann werde ich natürlich mit 65 gehen und nicht in eine Frühpension gehen. Und dann erhöhen wir ja das effektive Antrittsalter. Und was aber, glaube ich, das Problem derzeit ist, dass es ja oft gar nicht geht. Ne? Also was man jetzt im Moment ja macht mit der hohen Arbeitslosigkeit, ne? Unsere Arbeitslosenquote ist seit den 80ern nach jedem Wirtschaftszyklus, ne, ist die Arbeitslosenquote immer höher gewesen als davor. Ne? Das heißt, wir schaffen es ja nicht, die Jobs bereitzustellen, die eine Wirtschaft braucht, die wirklich dann sagt, alle arbeiten bis 65. Ne? Das schaffen wir ja gar nicht. Ne? Und da denke ich mal, also wir müssen da jetzt auch nach Corona aufpassen, dass es nicht schlechter wird. Weil wenn wir jetzt nach Corona wieder sehr früh zum Einsparen beginnen, ne? Den Fehler haben wir schon mal nach der Finanzkrise gemacht, dann wird uns noch einmal die Arbeitslosigkeit dauerhaft höher bleiben, also es wird uns erhalten bleiben, die zusätzliche Arbeitslosigkeit. Und das ist ja das wahre Gift fürs Pensionssystem. Und also das wäre für mich ein großes Ding, dass man jetzt eben nach Corona schaut, dass man wirklich die Wirtschaft eine Zeit lang ankurbelt, dass man Konjunkturpakete noch schnürt, um dann auch die Investitionen zu ermöglichen, die dann eine höhere Arbeitsproduktivität auch ermöglichen. Weil das ist ja auch wiederum die Produktivität der Leute. Ne? Wenn eine Person um so und so viel mehr produzieren kann als früher, ne, dann ist unser Pensionssystem auch natürlich viel mehr abgesichert. Also das ist ja ein zweiter großer Faktor, den wir brauchen. Und sozusagen, nichts dagegen hätte, wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben mehr Jahre in Pension, aber das gilt halt auch nicht für alle Gruppen gleich. Ne? Also wir wissen ja aus Studien aus anderen Ländern, dass die Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen sehr hoch sind. Also sozusagen jemand, der wie ich halt Akademiker ist und keinen vielleicht geistig anstrengenden Job, aber keinen körperlich anstrengenden Job hat, der hat natürlich auch dementsprechend höhere Lebenserwartung. Also der kann wirklich diese zusätzlichen Jahre voll ausleben, wird dann vielleicht irgendwann knapp an die 90. Aber das andere, sozusagen, wenn man so will, mehr die Hackler, ne, die einen körperlich anstrengenden Job haben, vielleicht auch eine ungesündere Lebensweise oder wie, was auch immer. Ne. Jedenfalls da bemerkt man nicht so viel, dass die Lebenserwartung so viel steigt. Also zumindest, wenn man sich Studien aus anderen Ländern anschaut. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass man hier vielleicht Inspektionssystem so eine Komponente einbaut, wo man halt auch einmal schaut, in welcher sozusagen Kategorie und in welche Typ Arbeit und so weiter hatten die Menschen, können die wirklich ihre Pensionen dann noch so lang konsumieren. Ne? Und dass man dementsprechend da auch vielleicht die Beiträge in der einen oder anderen Form anpasst. Also das könnte ich mir gut vorstellen.
Aber vielleicht auch die Rentenzahlungen danach nicht anpasst. Also für bestimmte Berufsgruppen.
Ja, genau. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja. Also natürlich ein Schwerarbeiter, der halt wirklich ein Schwerarbeiter ist, jetzt nicht das, was wir unter Hackler-Regelung da gemacht haben, sondern sozusagen ein echter Schwerarbeiter. Ich meine, für den ist ja auch klar, wie soll der denn 45 Jahre durchhalten?
Das
ist ja
gut, echte Schwerarbeiter kriegen sowieso eine Schwerarbeiterpension. Ja, aber das Problem mit den unterschiedlichen Leistungen ist schon sehr problematisch. In den angloamerikanischen Ländern heißt es Impaired Annuities. Leute, die so gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und eine entsprechend verkürzte Lebenserwartung kriegen dazu. Also wenn ich COPD hätte, würde ich dann sofort um 700 Pfund im Monat mehr Pension kriegen, weil ich gerade so schnell ab. Ja, aber das können...
In diesem schwedischen System so, das Sie kurz vorgestellt haben, ist das nicht im schwedischen
System? Nein, um Gottes Willen. Nein, das gibt es nur am privaten Kapitalmarkt. Und es gibt sogar einen regen Handel. Sie erinnern sich an die Leute, die diese Polizen Lebensversicherungspolizen verkauft haben, weil sie AIDS hatten, zu einem Zeitpunkt, wo man die Überlebenswahrscheinlichkeit bei AIDS 14 Monate war. Ja. Mittlerweile dann war sie 14 Jahre und jetzt ist sie praktisch ganz normal geworden. Aber je nachdem, wie die Leute sozusagen verkürzte durch Rauchen und entsprechende Folgeerkrankungen oder Fettleibigkeit und entsprechende Folgeerkrankungen, konnten unter Anführungszeichen bei privaten Versicherungen kann ich unter Anführungszeichen als Raucher sehr viel höhere Pension kriegen als Nichtraucher. Aber das kann ja ein öffentliches, Pensionssystem nie machen, zu sagen, ich prämiere die Raucher oder die.
Nein, die Raucher nicht, aber sozusagen.
Ja, aber ich müsste da komme ich in sehr gefährliche Wässer, ja. Weil dann müsste ich
Aber das Schwedische
Männern höhere Pensionen geben als Frauen und Schwarze und Weiße. Also da komme ich ins... Also ich verstehe schon.
Ich habe schon Kriterien, man das dann macht.
Aber eben, es ist, aber, was dann alles sozusagen... Ja, wenn ich vom Kurzlebigen zu Langlebigen umverteile, ja, dann komme ich in sehr problematische Debatten. Ja.
Also vielleicht noch... zum Abschluss.
Ganz kurz, ich muss meine Tochter vom Kindergarten
abholen. Ja, letzter Satz.
Die 40 Minuten sind schon vorbei.
Letzter Satz, also ich glaube, es ist nicht alles so dramatisch, wie man es sozusagen oft ausmacht im Pensionssystem. Ne? Es gab schon 1977, gibt Studien, die prognostiziert haben, dass im Jahr 2000 Österreich überaltert sein wird und die Bevölkerung da irgendwie gesunken sein wird um 2 Millionen. Es ist alles nicht eingetreten. Wir haben jetzt die höchste Bevölkerung, die wir jemals hatten, mit 9 Millionen in den vergangenen Jahren. Dann hat es wieder geheißen, ab 2012 beginnt dieser demografische Wandel. Und jetzt haben wir gehabt 2015 nicht nur die Migration aus den arabischen Ländern, sondern wir hatten auch vor allem ab 2011 eine riesige Arbeitsmigration nach Österreich, wo wir uns die ganzen Ausbildungskosten von den Leuten erspart haben. Die sind alle ab 18 zu uns gekommen, die ganzen osteuropäischen Arbeitskräfte, die deutschen Arbeitskräfte sind alle zu uns gekommen, haben mit fertiger quasi Berufsausbildung bei uns begonnen und stabilisieren so auch das System. Also ich glaube, dass Österreich als attraktiver Wirtschaftsstandort und Land, wo hohe Löhne gezahlt werden, immer auch ein bisschen ein Zuwanderungsmagnet sein wird, ob wir es wollen oder nicht innerhalb der EU. Und dass man da vielleicht diese ganzen Prognosen, dass die vielleicht gar nicht so eintreten werden, weil das in der Vergangenheit eben auch schon, sind wir auch schon öfters falsch gelegen, wenn man da eigentlich die Prognosen der letzten 40 Jahre sich anschaut. Ne?
Ich bin nicht so oft falsch gelegen, ehrlich gesagt.
Das war irre, habe ich nicht überprüft.
Bitte, ich lade Sie ein, sagen Sie mir wo. Nein, da bin ich, also ich habe mich oft...
Das werden wir kontrollieren, das werden wir jetzt kontrollieren.
Oft vorgewagt, aber ganz falsch bin ich nie gelegen. Zum Unterschied von anderen Leuten. Ich nenne jetzt keine Namen.